Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Manche Themen klammern dieses Jahr irgendwie unangenehm ein. Corona natürlich sowieso, aber doch auch der Brexit. Anfang des Jahres, im Januar, gab es noch so Meldungen, die hießen, der Weg ist frei für den Brexit. Dann kam natürlich noch dies und das, was zu verhandeln war. Und jetzt, ganz am Ende, scheint es in der Tat so, als könnten wir dieses Thema am Ende des Jahres wirklich abhaken. Die Verhandlungen sind durch und jedenfalls vorläufig haben sich auch die EU-Regierungen und Berlin hinter den Handelspakt gestellt. Klaus Remme.
Positionen wurden aufgebaut und wieder geräumt, Kompromisse wurden abgelehnt und dann doch eingegangen. Die Bedingungen dieser politischen Scheidung sind festgelegt. Gemessen am Drama des Brexit-Marathons von EU und Großbritannien klingen die nächsten Schritte bürokratisch nüchtern. Schritt Nummer 1 war für heute Morgen 9.30 Uhr terminiert. Am Mittag informierte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin.
Die Mitglieder des Bundeskabinetts haben sich heute in einer Telefonschalte über die deutsche Position verständigt und sie waren sich einig in ihrer positiven Würdigung des Abkommens. Deutschland kann dem von der Europäischen Kommission mit dem Vereinigten Königreich ausgehandelten Abkommen zustimmen.
Also Haken dran an Schritt 1. Der Erfolg sei nur möglich gewesen, weil die 27 EU-Partner ihre Einigkeit als Stärke genutzt haben, so Demmer. Der Sprecher des Auswärtigen Amts zu Schritt Nummer 2 und 3.
Formal ist es so, dass heute in Brüssel im Ausschuss der Ständigen Vertreter ein Ratsbeschluss vorbereitet wird zur Unterzeichnung des Vertrags und auch zur vorläufigen Anwendung des Vertrags. Und dieser Ratsbeschluss muss dann vom Rat im schriftlichen Verfahren getroffen werden. Dieses schriftliche Verfahren soll heute eingeleitet werden, sodass der Beschluss dann morgen am 29.12. erfolgen kann.
Der zweite Schritt, die Vorbereitung des Beschlusses, ist inzwischen bereits vollzogen. Weiter geht's.
Auf Basis dieses Ratsbeschlusses kann dann die Unterzeichnung stattfinden, voraussichtlich durch die Kommissionspräsidentin und den Präsidenten des Europäischen Rates von Seiten der EU und von Seiten des Vereinigten Königreichs durch den Premierminister.
Doch auch wenn es nur noch wenige Tage bis zum Jahreswechsel sind, auch danach kann das Abkommen noch nicht in Kraft treten. Es fehlt noch.
Es muss dann in Großbritannien eine Ratifikation geben, nach meinem Verständnis durch Befassung von Parlament und Staatsoberhaupt. Und dann kann das Abkommen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden und dadurch dann am 1. Januar vorläufig in Kraft treten.
Vorläufig ist das Schlüsselwort. Von Seiten der Nationalstaaten sind damit alle Schritte getan. Es handelt sich ja um ein sogenanntes EU-Only-Abkommen, ein Vertrag ausschließlich nach europäischem Recht. Deshalb muss beispielsweise der Bundestag nicht entscheiden, auch wenn er, wie die Regierungssprecherin heute betonte, natürlich ständig über den Verhandlungsstand informiert worden sei. Nein, die parlamentarische Befassung obliegt allein dem Europäischen Parlament. Bis Ende Februar hat man Zeit. So lange kann das Abkommen vorläufig in Kraft treten. Und wir hätten es nicht mit der EU zu tun, wenn nicht auch diese Frist theoretisch noch verlängert werden könnte.
Klaus Remme über die deutsche und europäische Sicht auf das Brexit-Abkommen. Und in Großbritannien, ist man da jetzt im Brexit-Gut-Alles-Gut-Modus oder eher nicht? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Burkhard Birke. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend.
Ja, wie ist die Brexit-Stimmung im Land? Wie groß ist das Thema allgegenwärtig? Ist man da jetzt glücklich, dass es vielleicht alles zu Ende geht?
Natürlich überlagert die Corona-Pandemie mit dem mutierten Virus ein bisschen alles momentan auf der Insel, aber natürlich überwiegt die Erleichterung über Brexmas, wie das ja hier heißt, also ein Brexit, Post-Brexit-Vertrag an Christmas, Brexmas. Es gibt aber dennoch viele Skeptik auf allen Seiten. Das Schlimmste ist noch einmal abgewendet, so ist der Tenor eben vor allen Dingen bei den Remainern, also bei den Pro-Europäern, nach dem Motto, ein Deal ist besser als kein Deal, wollen auch die oppositionellen Mitglieder der Labour Party wohl für den Deal stimmen, wenn der nun übermorgen ins Parlament kommt. Und zwar soll dann in einem Eilverfahren ja sowohl im House of Commons als auch im House of Lords soll das Ding durchgebracht werden und dann noch am gleichen Tag auch die Queen zustimmen. Aber selbst die Befürworter eines harten Brexits sind wohl erleichtert, denn was gedroht hätte ohne Vertrag, das konnte man jetzt ja die Tage an der Grenze sehen, als die LKWs nicht von Dover nach Calais durften und umgekehrt wegen des mutierten Coronaviruses. Und aber man muss jetzt sehen, wegen der künftigen Formalitäten und unzureichenden Vorbereitungszeiten dürfte es in den nächsten Tagen und Wochen auch noch mal ein richtiges Chaos an den Grenzen geben. Also Erleichterung überwiegt doch insgesamt.
Und schaut man da drauf, was die anderen sozusagen, also Festland Europa, denken, wie man hierzulande reagiert vielleicht auch, oder ist man da eher bei sich gerade?
Sowohl als auch. Natürlich lecken hier einige die Wunden in Großbritannien, die Fischer, die sich über den Tisch gezogen fühlen, die Finanzwirtschaft, die weitgehend außen vor geblieben ist. Und da versucht man natürlich, die Sündenböcke auch woanders auszumachen. Und für die konservative Presse ist da vor allem eine schuldig, nämlich Frankreichs Präsident Macron. Das ist der Böse, weil er gerade auch beim Fisch nicht nachgeben wollte. Und er hat ja auch heute wieder angemahnt, man werde die Einhaltung dieses Post-Brexit-Vertrages genau überwachen. Bei sich ist man insofern, als auch konservative Kommentatoren klarstellen, die Regierung muss jetzt liefern und eine Vision für ein prosperierendes Vereinigtes Königreich außerhalb der EU entwickeln. Man kann nicht immer mehr die Schuld Brüssel geben.
Die Schuld Brüssel oder eben die Schuld, wie Sie gesagt haben, Frankreichs Präsident Macron, was die Fischerei angeht. Das ist ja wirklich ein sehr großes Streitthema gewesen, worüber viel verhandelt wurde, wo auch Boris Johnson am Ende ein bisschen symbolisch in den Kleiderschrank gegriffen hat und eine Krawatte mit Fischen getragen, als er den Pakt verkündet hat. Aber auch ihm könnte man da doch einiges an schlechtem Verhandeln vorwerfen von Seiten der britischen Fischer, oder?
Ja, in der Tat. Also aus Sicht der Fischer ist das eingetreten, was stets befürchtet worden war, nämlich der Fischfang wurde zumindest teilweise auf dem Altar eines Handelsvertrages geopfert. Und man muss schon verstehen können, dass die Briten nicht nur 40% des Fisches in ihren Gewässern fangen können wollen. Jetzt werden es in 5,5 Jahren knapp 2/3 sein. Aber man sollte doch nochmal die Kirche im Dorf lassen oder klarstellen, dass die Ressource Fisch vor allen Dingen symbolischen Charakter hatte, wie ja die Krawatte von Boris Johnson auch beweist. Denn Fischfang und Verarbeitung trägt ja gerade mal mit 0,12% zum Bruttosozialprodukt bei und beschäftigt 24.000 Personen in Großbritannien. Und dann steht ja noch in Frage, ob die überhaupt den ganzen Fisch, wenn sie ihn ganz hätten fangen dürfen, hätten fangen können.
Ohne Fisch geht dieses Thema nicht, aber eine letzte Frage habe ich noch, ohne die dieses Thema auch nicht geht, denn diese Rechnung kann man nie ganz ohne Schottland machen.
In der Tat, denn dieser aus schottischer, nationalistischer Sicht schlechte Vertrag ist jetzt ein Grund mehr, ein zweites Unabhängigkeitsreferendum zu fordern. Und die Schotten hatten wie die Nordiren ja mehrheitlich gegen Brexit gestimmt. Laut Umfrage würde sich derzeit eine deutliche Mehrheit von 52-54% der Schotten für Unabhängigkeit aussprechen. Der große Test kommt im Mai, da gibt es eine Regionalwahl. Die schottische Nationalpartei, die momentan mit Tolerierung durch die Grünen regiert, wenn sie die absolute Mehrheit erhält und den Hauptprogrammpunkt hat, zweites Unabhängigkeitsreferendum, dann wird man sich wohl in London früher oder später diesem demokratischen Druck beugen müssen und ein zweites Unabhängigkeitsreferendum zulassen.
Burkhard Birke über das Brexit-Abkommen. Vielen Dank.